Moin zu einer neuen Folge von Politik aufs Ohr. Ich spreche ja zweiwöchentlich mit spannenden Personen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und heute ist Philipp Raus mein Gast. Er ist Landtagsabgeordneter der SPD hier in Niedersachsen, Bürgermeister der Gemeinde Hillerse. Du sagst uns gleich, wo das liegt und bist jetzt auch noch neu Landratskandidat. Moin Philipp.
Hi, Sina, grüß dich.
Wunderbar, schön, dass du Zeit hast für einen Podcast und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn du bist ja Haushaltspolitiker und wir sind gerade in den Haushaltsberatungen im Landtag. Du hast richtig viel zu tun und willst jetzt auch noch Landrat werden. Wie passt das denn zusammen?
Tja, also richtig viel zu tun ist das richtige Stichwort, weil es eine heiße Phase ist. In der zweiten Jahreshälfte berät der Niedersächsische Landtag ja immer den Haushaltsplan. Also wir legen fest, was wir nächstes Jahr so vorhaben, welche Projekte wir machen wollen, wofür wir Geld ausgeben wollen. Und da gibt es traditionell immer sehr viel zu besprechen und zu bereden. Ja, und gleichzeitig hast du gesagt, haben wir im Landkreis Gifhorn die Herausforderung, dass eine Landratswahl ansteht. Mein Freund und Wegbegleiter Tobi Heimann ist als Landrat überraschend verstorben und deshalb brauchten wir innerhalb eines halben Jahres eine Neuwahl und die findet am 26.10. statt, sprechen wir vielleicht noch drüber. Und deshalb ist gerade bei uns Landratswahlkampf, also eine, ja, man sagt, glaube ich, Doppelbelastung und das trifft es, glaube ich, auch ziemlich genau.
Du bist ja seit 2017 schon im Landtag, ich ja erst seit 2022, also du hast schon eine Periode vor mir gemacht und hast da, wenn ich das richtig weiß, Bildungspolitik gemacht, bist ja jetzt dann der Chefhaushälter der SPD-Fraktion und also ich würde sagen, ein wirklich profilierter Fachpolitiker. Was macht denn dann für dich den Reiz aus, jetzt vom Landtagspolitiker zum Landrat zu wechseln? Das ist ja schon ein Unterschied.
Schade, dass wir nur einen Podcast machen, weil ich werde hier gerade ein bisschen rot mit so viel Lob am Rande. Nein, aber ich bin seit 2017 Abgeordneter, genau. Ich habe für den Landtag kandidiert, weil ich wirklich Lust hatte, was zu verändern, was zu machen, auch irgendwie was voranzubringen. Und als junger Mensch, ich war damals 27, als ich gewählt wurde, hatte ich natürlich Lust, Bildungspolitik zu machen, weil das war das, was mich aus meiner Schulzeit geprägt hat, wo ich gesagt habe, da müssen wir irgendwie noch ein bisschen was tun. Und das Thema Digitalisierung war damals so mein Schwerpunktthema, wo ich gesagt habe, wir müssen jetzt hier loslegen. Wir brauchen die Tablets, wir brauchen einen klaren Fahrplan für die Lehrkräfte, wir brauchen klare Richtlinien. Ich glaube, dass wir da ein bisschen was geschafft haben, aber natürlich weitermachen müssen. Und ja, seit der letzten Wahl, als ich dann wiedergewählt wurde, darf ich eben den großen Bereich Haushalt und Finanzen übernehmen. Das macht schon riesig Spaß, weil das einfach eine Querschnittsaufgabe ist.
Ja, alle brauchen halt Geld, ne?
Alle brauchen Geld. Jedes Projekt, was wir uns überlegen, kostet irgendwie Kohle. Und man ist in super vielen Themen drin. Du weißt genau, was irgendwie im Landeshaushalt Sache ist und worum es geht. Das ist schon ein spannender Job, der mir auch riesig Spaß macht. Ich vermisse manchmal so ein bisschen diesen Schwerpunkt Bildungspolitik, weil mir das schon immer richtig Spaß gemacht hat, dann an einzelnen Themen mitzuarbeiten. Aber natürlich so ein Querschnittsthema, was dann für alle relevant ist, nochmal eine andere Herausforderung. Auch eine größere Verantwortung, muss man ehrlicherweise sagen. Aber das ist mein Ding und das macht Spaß.
Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Das eine ist ja quasi der Karriereschritt, also der mögliche, ne, vom Landtagsabgeordneten zum Landrat. Aber das andere ist ja auch eine ganz andere Verantwortung. Auf einmal bist du ja, also als Landrat muss man vielleicht noch mal kurz den Hörerinnen und Hörern erklären, du bist ja auch persönlich haftend an gewissen Stellen, richtig?
Genau, also den Plan, Landrat zu werden, gab es nicht in meiner Lebensplanung. Genauso übrigens, wie wenig es gab, dass ich Berufspolitiker werden wollte. Bin ja eigentlich Maschinenbauingenieur und das ist auch ein ziemlich toller Job. Dass ich dann irgendwie in die Politik gehe, war nie geplant, aber es macht riesigen Spaß. Aber die Entscheidung, in Gifhorn im Landkreis als Landratskandidat und dann hoffentlich auch als Landrat Verantwortung zu übernehmen, war eben aus der Situation heraus, dass wir eben vor der Herausforderung standen, mit dem Tod von Tobi Heimann jemanden ins Rennen zu schicken, der auch ernsthaft diesen Landkreis weiterentwickeln kann, der ernsthaft auch daran interessiert ist, die Zukunft zu gestalten und auch den Weg, den wir eingeschlagen haben. Tobi und ich waren ja dicke Kumpels, haben viele Dinge zusammen entschieden, dann diesen Weg auch voranzugehen, hat die Partei entschieden, das muss der Raus machen. Und ich habe bewusst mir überlegt, will ich das machen? Habe ich Bock, irgendwie auf der Kommunalebene zu arbeiten?
Aber du arbeitest ja jetzt schon auf der Kommunalebene, du bist doch Kreistagsabgeordneter,
genau,
richtig?
Und Bürgermeister meiner kleinen Heimatgemeinde Hillerse, da müssen wir irgendwann drüber sprechen. Das ist dann der Werbeblock. Nein, aber es war eine bewusste Entscheidung und ich freue mich auch, dann direkt vor Ort zu arbeiten, weil es ist ja schon klar, dass das, was wir auf Landesebene entscheiden und auf den Weg bringen, dauert natürlich ein bisschen, bis es bei den Menschen in der Fläche und überall ankommt. Und ich glaube schon, dass du als Landrat oder als jemand, der dann in der Kommune arbeitet, noch schneller steuern und auch entscheiden und auch Wirkungen sehen kannst. Und darauf freue ich mich eigentlich, das dann auch mal zu machen. Ich bin jetzt seit 8 Jahren Landtagsabgeordneter und dann jetzt diese neue Herausforderung anzugehen, Verantwortung zu übernehmen zu Hause, Darauf freue ich mich wirklich und da habe ich richtig Bock drauf.
Findest du das eigentlich schwierig? Also mir geht das als Landtagsabgeordnete und Kreispolitikerin und ich bin ja auch im Stadtrat in Jever. Fällt mir das manchmal ein bisschen schwierig, diesen Spagat aufrechtzuerhalten? Auf der einen Seite versucht man ja wirklich für die Kommune da zu sein, im Landkreis irgendwie präsent und auch zu helfen, auch finanziell zu helfen. Wir wissen, dass es den Kommunen nicht gut geht. Und auf der anderen Seite sitzen wir dann hier im Landtag. Im Übrigen sitzen wir gerade in deinem wunderschönen Büro und gucken hier auf die Leine. Ich bin ganz neidisch. Ich habe so ein schönes Büro nicht. Wahrscheinlich muss ich noch Chefhaushälterin so werden oder sowas. Ah, guck, siehst du, dann können wir ja mal drüber reden. Aber da müsste ich wahrscheinlich das Parteibuch wechseln, ne?
Auch darüber kann man sprechen, aha, okay. Aber das machen wir, wenn das Mikrofon aus ist, dann.
Alles klar. Nein, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass ich schon finde, dass man manchmal diesen Spagat hat. Also es ist ja auf der einen Seite schön, dass wir als Landtagspolitikerinnen und Politiker auch diese Rückkopplung ins Kommunale haben, dass wir hier nicht einfach so blind durch die Gegend laufen und irgendwelche Landesdinge entscheiden, die wirken sich auf die Kommunen aus. Aber manchmal finde ich es schwierig. Geht dir das auch so oder hast du da eigentlich immer so eine ganz charmante Antwort für deine Leute zu Hause? Nach Motto, das geht halt nicht anders im Land, weil XY.
Nein, ich glaube, dass wir alle am Ende eine riesige Herausforderung haben und die hat nun mal was mit Finanzen zu tun. Das Land schwimmt nicht in Geld, der Bund schwimmt nicht in Geld, die Kommunen schwimmen nicht in Geld. Die Aufgaben wären heftiger. Aber was uns, glaube ich, alle eint oder aus meiner Sicht einen muss, ist, dass wir alle eine Verantwortung haben und zwar dafür, dass es funktioniert, dass der Staat funktioniert, dass wir eine vernünftige Verwaltungsstruktur haben, dass wir Projekte, die wir anschieben, auch umsetzen können. Also ich bin mal in die Politik gegangen, weil ich keinen Bock hatte, immer nur zu meckern und zu maulen, sondern weil ich auch was umsetzen wollte und da ist mir eigentlich egal, ob ich auf Landesebene aktiv bin oder auf kommunaler Ebene. Ich will auch Dinge umsetzen, nicht so, nur darüber reden.
Stichwort einfach machen, ne?
Stichwort einfach machen. Soll es ja auch Menschen mit T-Shirt da geben, die denn hier auch so rumlaufen.
Die aber, kriegen dann auch Ärger, wenn sie so ein T-Shirt im Land heran haben.
Nein, aber das muss uns einen. Und natürlich haben wir Herausforderungen. Die Kommunen sagen, wir bekommen zu wenig Geld vom Land. Das Land sagt, wir haben nicht genug Geld oder wir haben nicht mehr Geld, um euch das zu geben. Wir geben euch schon genug. Am Ende, glaube ich, muss es darum gehen, auch in der Zukunft, dass wir mit den Ressourcen, die wir haben, ordentlich auskommen. Aber ich finde auch, und das haben wir in den aktuellen Haushaltsberatungen, die wir diese Woche gestartet haben, auch, glaube ich, gezeigt, dass wir erkannt haben, dass wir investieren wollen, dass wir auch Dinge hinbekommen wollen, wenn man mal an die Straßen, an die Radwege, an die Brücken denkt. Da müssen wir etwas hinbekommen, müssen wir mehr investieren, müssen wir in die Substanz investieren, weil ich auch nicht möchte, dass wir irgendwann uns mal dafür feiern, dass wir mit dem Geld ausgekommen sind und dann brechen uns die Brücken zusammen. Die Unis sehen blöd aus, jeder kennt die Schultoiletten. Also ich glaube, da braucht es einen guten Mittelweg, auf der einen Seite heftig zu investieren und auf der anderen Seite auch im Auge zu behalten, dass wir den Schuldenstand nicht zu sehr hoch treiben. Man kennt das von zu Hause. Irgendwann musst du eben dein Wohnzimmer mal streichen oder das Dach erneuern oder renovieren. Das gehört dazu und das müssen wir als Land auch machen, genauso wie die Kommune. Da sitzen wir im gleichen Boot und das Stichwort, was da unter dem Strich als gemeinsamer Nenner da ist, ist das Thema Verantwortung für einen funktionierenden Staat. Dem müssen wir nachkommen.
Aber wenn es dann jetzt nicht mehr Geld gibt, also nicht mehr Geld vom Bund, nicht mehr Geld von den Ländern, haben wir dann die Chance und die Möglichkeit, ich spreche ja auch mit anderen Menschen, mit anderen Kommunalpolitikerinnen und Politikern, die dann sagen, ja, da müssen halt die Aufgaben runter. Ist das ein Punkt, wo du sagst, ja, da gibt's was, wo man mit Sicherheit auch dran drehen kann, dass Kommunen, dass du möglicherweise als neuer Landrat auch eben weniger Aufgaben hast, wo du sagst, das ist eigentlich nur Bürokratie?
Na, ich glaube, darüber müssen wir ernsthaft reden und alle Aufgaben oder alle Richtlinien, wir reden ja auch viel über Bürokratieabbau, alles, was es da so gibt, das ist ja mal irgendwann nicht ohne Grund gekommen, ja. Also ich will mal ein ganz prägnantes Beispiel nehmen, was ich dann ab und zu mal bekomme, die Frage von Führungszeugnissen für Jugendfreizeiten und so weiter, ja. Darüber kann man diskutieren, ob wir das machen wollen. Und das geht genauso lange gut, bis es irgendwo mal einen Fall gibt, wo man nicht genau hingeschaut wird. Dann wird geschrien, oh, hätten wir uns mal das Führungszeugnis angeguckt. Und genauso ist es ja mit allen Richtlinien von Vergaben für Bauprojekte. Natürlich dauert das alles so lange, eine Straße zu bauen, weil wir irgendwie eine riesen Ausschreibung machen müssen. Dann müssen wir es europaweit ausschreiben, müssen hingucken, warum machen wir das? Weil am Ende irgendwann mal es passiert ist, dass jemand hingegangen ist und gesagt hat, ist mir egal, welche Firmen das machen. Ich will, dass die Firma das macht und hat quasi an allen Richtlinien vorbei gesagt, wir vergeben das mal nach Gutdünken. Das geht nicht, das können wir uns als Staat nicht leisten. Deshalb gibt es diese Regeln. Und ich finde, in dem Moment, wo wir uns anschauen, welche Regeln, welche Regularien, welche Richtlinien wir zurückschrauben müssen oder wollen, in dem Moment muss man auch über die Konsequenzen reden. Und ich habe nur keine Lust zu sagen, jawohl, wir wollen Bürokratie abbauen. Und dann gibt es irgendwo einen Vorfall und alle sagen, ihr hättet ja mal. Ja, das geht auch nicht. Also es muss allen klar sein, in dem Moment, wo wir sagen, wir machen etwas einfacher, oder verschlanken etwas, hat das auch andere Konsequenzen, mit denen muss man dann am Ende auch leben, ja. Also es könnte dann sein bei einer Ausschreibung, dass dann nicht immer der Beste das bekommt, sondern vielleicht derjenige, der beste Kumpel ist von irgendwem. Ich finde, wir brauchen einen guten Mittelweg, jetzt nicht, weil ich das meinen besten Kumpels alles vergeben möchte, aber weil ich schon glaube, wir müssen in der Ausschreibung, wir haben jetzt ja auch die Wertgrenzen ein bisschen erhöht, also dass man eine freie Vergabe machen darf bis zu einem anderen Wert, 100.000 Euro, das ist auch gut. Aber darüber hinaus müssen wir dann reden, wenn wir das weiter vorantreiben müssen, was ist die Konsequenz?
Die Konsequenz ist vielleicht auch, dass wir eine andere Fehlerkultur brauchen. Ne? Also, dass, wie du gerade sagtest, wenn du etwas runternimmst und sagst, du vereinfachst etwas, dann kann ja auch daraus etwas entstehen, dass man dann auch sagt, so okay, wir haben zwar in ganz vielen Bereichen haben wir Erleichterungen geschaffen, aber dieser eine Fall zeigt jetzt, die Regel war vielleicht doch gar nicht so schlecht, aber dann müssen wir das eben als Gesellschaft auch aushalten und nicht dann gleich wieder mit dem Finger auf andere zeigen. Ne?
Zwei Punkte dazu. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen und mache das.
Das ist ja sehr ungewöhnlich in der Politik.
Ja, aber ich liebe es, Entscheidungen zu treffen und ich finde das extrem wichtig, dass wir auch Dinge dann mal nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden. Ich bin auch bereit, wenn das eine Fehlentscheidung war oder vielleicht nicht 100% gelungen ist, dafür dann auch die Prügel einzustecken und zu sagen, okay, war eine blöde Entscheidung, hätte ich unter anderen Umständen vielleicht anders treffen müssen. Das ist mal das Erste. Also man muss auch bewusst Lust haben, Entscheidungen zu treffen mit allen Konsequenzen. Und auf der anderen Seite Fehlerkultur. Ich will das mal im Bereich der Digitalisierung als Beispiel sagen. Wenn wir immer erst alles 1000 Jahre prüfen, jede Entscheidung, nehmen wir die Digitalisierung, bis zum Ende prüfen, gucken, ob das 100%ig richtig ist, ob nichts falsch sein wird, ob wir an alles gedacht haben, ob wir sämtliche Technologien eingeplant haben, dann führt das dazu, dass bis wir entscheidungsreif sind, dass das, was wir eigentlich entscheiden wollten, im Zweifel schon total veraltet ist. Ich habe das damals immer gesagt im Bereich der Digitalisierung in der Bildung. Wenn wir natürlich irgendwie erstmal 5 Jahre brauchen, bis wir mal eine digitale Software in den Unterricht einbauen, dann ist es in dem Moment, wo wir sie einsetzen wollen, die schon wieder so veraltet, dass wir eigentlich schon wieder von vorne anfangen können. Das heißt, im Umkehrschluss, gerade im Bereich Digitalisierung, Software, KI, müssen wir es wagen, auch mal in die falsche Richtung zu laufen, um dann nach einem Jahr festzustellen, okay, jetzt haben wir hier vielleicht auch mal ein bisschen Geld versenkt, aber wir haben zumindest einen Erkenntnisgewinn dafür, dass wir sagen, okay, war eine falsche Entscheidung, wir müssen die Richtung ändern, aber wir haben zumindest etwas versucht, und haben etwas erprobt und kommen auf dem Bereich trotzdem ja weiter mit einer anderen Fehlerkultur.
Nee, man kann halt auch einen Kurs korrigieren. Und ich glaube, das ist ein Punkt in der Politik, wirklich auch mutiger zu werden, weil die Bürgerinnen und Bürger, finde ich, erwarten ja von uns auch zu Recht Entscheidungen. Das hast du gerade ganz eindrucksvoll gezeigt, dass du entscheidungsfreudig bist und da richtig Bock drauf hast. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, Landrat zu werden. Und da hätte ich jetzt dann mal die Idee, nimm uns mal mit in deinen Wahlkampf gerade. Der läuft ja nun parallel.
Ja.
Was machst du so? Wo gehst du hin? Ich sehe dich zwischendurch bei Instagram und so weiter und so fort. Ihr habt so eine Kampagne, Dienstag ist der Lieblingsort-Dienstag oder so.
Jawohl.
Habe ich das richtig übersetzt?
Ja.
Was machst du da und warum machst du das?
Also erstens, der Landkreis Gifhorn ist mein absoluter Lieblingsort. Das ist so und für den wollen wir hart und intensiv weiterarbeiten, dass sich dieser Lieblingsort auch entwickelt. Aber die Idee von Politik, so wie ich sie verstehe, und zwar nicht erst seitdem ich Landkreiskandidat bin, sondern eigentlich seitdem ich Politik mache, ist, dass die Politikerinnen und Politiker raus zu den Menschen müssen und nicht im Büro warten sollten, bis da irgendwie Probleme aufkommen, sondern wir raus müssen. Und genau darauf ist eigentlich auch der Wahlkampf ausgelegt, dass ich sage, so wie ich es immer gemacht habe, ich will raus, ich möchte mir die Dinge angucken, ich will verstehen, was wir vor Ort machen. Also ganz praktisches Beispiel, wir diskutieren im Landtag über Polizeigesetze und Digitalisierung bei der Polizei, das kann man alles hier im Büro schön machen, ich habe ja schönes Büro, wie du gesagt hast. Noch authentischer und anschaulicher ist es aber, wenn ich mich in diesen Streifenwagen setze und die Nachtschicht mit den Kolleginnen und Kollegen in meiner Polizeiinspektion verbringe und die mir bei einem Verkehrsunfall genau erklären können, das funktioniert bei der Digitalisierung gerade schon, das funktioniert nicht. Ich mache das. Ich bin regelmäßig mit der Polizei unterwegs. Ich war jetzt, bin eine Schicht im Rettungswagen mitgefahren. Ich habe einen Handwerker begleitet, wie er auf der Baustelle unterwegs war. Ich bin in unseren sozialen Einrichtungen, habe ich mit Menschen mit Behinderungen auf dem Markt verkauft, hinterher geerdet, gekocht. Also zu gucken, wie kann ich eigentlich rausgehen, wie kann ich eigentlich präsent sein und zeigen, dass ich zuhören kann und auch Dinge aufnehmen kann.
Also du möchtest nahbar sein.
Ich bin nahbar, ja. Das würde ich in Anspruch nehmen und dabei brauche ich auch keinen roten Teppich oder irgendwas. Also ich habe viel mehr Lust, irgendwie vor Ort in der Praxis mit jemandem darüber zu diskutieren, anstatt irgendwie im schicken Büro am Sitzungstisch. Das ist mir schon viel, viel wichtiger. Plus, und das finde ich gehört als Landrat auch dazu, die Akteurinnen und Akteure, die unseren Landkreis voranbringen, also die Führungskräfte, auch die müssen natürlich wissen, wer da der zukünftige Chef der Kreisverwaltung ist. Auch da gibt es schon lange intensive Gespräche vor der Kandidatur schon, sodass sich die Menschen in der Fläche, die Wählerinnen und Wähler, aber auch die Führungskräfte aus den einzelnen Unternehmen, Institutionen sehr wohl darauf verlassen können, was sie mit mir bekommen und vor allem wissen genau, wen bekommen sie da eigentlich. Und ich glaube, dieses Zusammenspiel einer massiven Präsenz ansprechbar zu sein, und zwar nicht nur vor diesen Wahlen, sondern dauerhaft.
Das ist ja ein Vorwurf, den wir uns immer gefallen lassen müssen, so nach dem Motto, oh, ihr steht ja immer nur mit euren Wahlkampfständen da, wenn Wahl ist. Also das willst du mir gerade sagen, machst du anders.
Ich bin da entspannt bei solchen Vorwürfen, weil jeder, der mich kennt und weiß, wie ich unterwegs bin, weiß, dass ich auch zwischen den Wahlen Hausbesuche mache, einfach mal klingel oder wenn ich in der Zeitung von irgendeinem Problem lese, einfach mal zum Hörer greife und dann mal durchrufe und sage, was können wir denn mal machen. Also ich glaube, das ist die Aufgabe von Politik. Plus eine Gruppe, die mir auch besonders wichtig ist, will das noch erwähnen, sind junge Menschen. Ich mache bei mir im Kreis ein Demokratieprojekt mit den Schulen, wo wir einfach gucken, was bedeutet Demokratie im Alltag. Ich bin super viel an Schulen zu Schülerdiskussionen unterwegs. Immer wenn es im Unterricht mal irgendeinen Knackpunkt gibt, wo die Kids mal meinen, da muss ich mal mit einem Abgeordneten drüber sprechen, bin ich sofort ansprechbar und bin da vor Ort. Weil ich glaube, dass gerade diese junge Generation die Generation ist, die wir abholen müssen, denen wir erklären müssen, wie Politik funktioniert, denen wir übrigens auch zeigen müssen, dass Politikerinnen und Politiker auch nur Menschen sind. Ja, also auch ich gehe auf Schützenfest und trinke mit meinen Kumpels ein Bier. Das passiert bei mir genauso wie bei jedem anderen Menschen auch. Und ich will einfach, dass gerade junge Leute erfahren, was sind da für Typen, die da, also Männer und Frauen, die da Politik machen. Das ist ganz wichtig.
Aber wo du gerade die jungen Menschen ansprichst, das ist ja, glaube ich, in jedem Landkreis auch ein bisschen unterschiedlich. Ich komme aus Friesland. Ich meine, wir sind der zweitälteste oder älteste Landkreis in Friesland. Ich bin in Niedersachsen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber wir haben also relativ viel ältere Menschen, haben dann natürlich eine ganz andere politische Ausrichtung. Ich weiß nicht, wie es im Landkreis Gifhorn ist, aber wenn du mit jungen Menschen im Gespräch bist, was haben die denn eigentlich für Chancen bei euch in Gifhorn? Also sei es Ausbildung, Wohnen, Freizeit, was kann ich denn machen als junger Mensch bei euch?
Also der Landkreis Gifhorn ist ja schon geprägt von der Automobilindustrie, weil wir einfach die Nähe zu Volkswagen in Wolfsburg haben. Das wird sich aus meiner Sicht auf absehbare Zeit auch nicht verändern. Ich glaube, es hat sich ein bisschen verschoben, als ich meinen Realschulabschluss gemacht habe und die Ausbildung anstand. Da ging es eigentlich eher in der Klasse darum, gehst du zu Volkswagen in den technischen Bereich, also machst du irgendwas Technisches oder machst du was Kaufmännisches. Diese Entwicklung hat sich ein bisschen entspannt, würde ich sagen, weil es auch noch gute andere Berufe bei uns gibt und auch andere Branchen. Aber die Frage der Entwicklungsperspektive für junge Menschen hängt ja unmittelbar mit der Entwicklung des Landkreises zusammen. Und ich sage da ganz klar, wir müssen eine Resilienz zur Automobilindustrie aufbauen, müssen klar machen, dass wir auch neben den guten Jobs, über die wir super dankbar sind, weiterhin, und die werden auch immer präsent bleiben im Umfeld der Automobilindustrie, müssen wir gucken, ob wir auch noch andere Zweige erschließen können. Der Landkreis Gifhorn ist ein Flächenlandkreis. Wir haben eine gute Fläche, wir haben eine Wasserstraße, wir haben Schiene, wir haben sehr viel erneuerbare Energien. Also ich glaube, dass da zukünftig auch eine Menge geht. Ich will jetzt nicht mit dem Landkreis Friesland
konkurrieren. Ich überlege gerade, wie jetzt meine Antworten sein könnten da drauf.
Also es muss wirklich uns gelingen, da etwas zu machen. Das ist dann auch die Entwicklungsperspektive für die jungen Leute. Und das wird die Aufgabe der nächsten 7 bis 10 Jahre sein, da zu gucken, wie können wir das wieder hinbekommen. Am Ende ist es bei uns weiterhin in der Region so, das ist auch gut so, dass wir eine Automobilregion sind. Und das wird auch immer so bleiben. Davon hängt jeder Handwerker ab, davon hängt die Bäckerei ab. Also alles ist bei uns sehr auf Automobil konzentriert. Aber ich glaube, wir können es auch schaffen, uns da ein bisschen von loszulösen und zumindest für eine Doppelstrategie zu sorgen, dass wir auch ein paar andere Sachen machen.
Aber wenn du jetzt gerade VW ansprichst, seid ihr dann als Landkreis, als Region, fahrt ihr da eigentlich im Schatten von Wolfsburg? So als, ihr seid ja irgendwie VW-Land und das ist ja auch nicht klein. Also ich gucke ja von oben von der Küste aus, da ist das ja weit weg. Aber ist man da schon im Schatten von Wolfsburg oder könnt ihr auch so euren eigenen Markenkern da rausarbeiten?
Na, ich glaube schon, dass wir auch unseren eigenen Markenkern haben. Erstens sind wir ein Flächenlandkreis, wo sehr ländlich ist. Die Stadt Wolfsburg ist städtisches Gebiet. Das gleiche gilt für die Stadt Braunschweig. Aber, da habe ich überhaupt gar kein Problem, das auch ganz offen zuzugestehen. Natürlich sind Braunschweig und Wolfsburg die Motoren unserer Region. Braunschweig als Universitätsstadt mit seinem sehr großen Forschungspotenzial, universitär geprägt. Das ist super wichtig für die ganze Region. Wolfsburg als Standort von Volkswagen. Aber es wird darum gehen, diesen Landkreis Gifhorn so zu positionieren, dass wir in der Zukunft diejenigen sind, die davon profitieren und weiterhin den Anschluss an Wolfsburg und Braunschweig halten. um dafür zu sorgen, dass wir mit unserer Fläche, mit unserem Wohnraum, mit den Strukturen auch das ergänzen. Weil natürlich klar ist, dass auch die Fläche zum Beispiel in der Stadt Wolfsburg endlich ist und irgendwann Firmen sich auch überlegen müssen, wo kann ich mich eigentlich sonst noch ansiedeln? Und wenn der Landkreis Gifhorn darauf eine kluge Antwort hat, dann ist das besser. Und da sind wir schon in einem gesunden Konkurrenzkampf auch zu anderen umliegenden Landkreisen. Ich möchte, dass wir aufschließen zu Wolfsburg und Braunschweig. Das muss das ganz klare Ziel sein. Ich glaube, es kann uns auch gelingen. Wir haben gerade so einen Zukunftsmonitor bekommen, wo das auch nochmal dokumentiert ist, welche Plätze die Entwicklungsmöglichkeiten belegen. Und da ist ganz klar, dass Braunschweig und Wolfsburg an der Spitze sind. Dazwischen ist irgendwie der Landkreis Gifhorn und danach kommen andere Teile unserer Region. Und wenn es nach mir geht, dann kann das so bleiben, eher, dass wir auch noch ein bisschen weiter aufholen.
Als Flächenland, das hast du ja gerade gesagt, sowohl Gifhorn, der Landkreis Gifhorn, als auch zum Beispiel Landkreis Friesland, gehen wir zumindest viel auch in den Bereich erneuerbare Energien. Das hast du gerade schon mal kurz angesprochen. Also wir haben die Möglichkeit, wirklich viel mit Windkraft zu machen. Bei uns an der Küste vielleicht noch ein bisschen eher als bei euch. Aber ihr habt ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit, mit Photovoltaik, mit Agri-PV was zu machen. Da sind wir im Landtag ja auch immer sehr bestrebt, dieses ganze Thema wirklich stark zu unterstützen. Ich erinnere mich, dass wir den Akzeptanzcent sozusagen hier als Niedersachsen ins Rennen gebracht haben, damit die Kommunen auch vor Ort wirklich direkt profitieren können von der Energiewende. Aber ich kriege das schon auch mit, dass Menschen sensibler geworden sind und gesagt und auch sagen so, boah, jetzt wird es vielleicht langsam auch ein bisschen viel mit Windkraft, bei mir oben vielleicht ja mehr als bei dir. Hast du da auch so, so ein Hin und Her, so ein Für und Wider, gerade was die Energiewende angeht, oder wie ist das in Gifhorn?
Also erstmal will ich sagen, dass ich fest davon überzeugt bin, dass es gilt, Wirtschaft folgt Energie. Und in dem Moment, wo wir Energie vor Ort erzeugen, und zwar grüne Energie, grünen Strom, in dem Moment haben wir einen klaren Standortvorteil.
Das sagt mein lieber Wahlkreiskollege und unser neuer Ministerpräsident Olaf Lies über Friesland auch immer.
Ja, das ist ein guter Mann übrigens,
ja, ne?
Dieser Olaf Lies. Nein, aber das ist ein klarer Standortvorteil. Und ich glaube, dass die Firmen, die ja auch gewisse Regularien erfüllen müssen, da zukünftig noch genauer hingucken. Und deshalb ist es ein klarer Standortvorteil. Punkt. Die Frage Akzeptanz von erneuerbaren Energien hängt aus meiner Sicht, und das ist nicht erst seit 2 Tagen so, sondern eigentlich schon immer so, davon, dass sich die Menschen fragen, in dem Moment, wo ich ein Windrad in mein Sichtfeld gebaut bekomme, was habe ich eigentlich davon? Bei mir im Ort ist mal 2012 ein Windpark krachend gescheitert, weil wir es eben genau nicht hinbekommen haben zu erklären, was hat denn die Gemeinde, was haben denn die Vereine, was hat denn der Sportverein von diesen Einnahmen durch Windenergie. Wir haben ja Gott sei Dank auch ein paar Gesetze verändert, die jetzt positiv aus meiner Sicht sind. Es gibt die Akzeptanzabgabe, die Menschen haben also etwas davon. Ich glaube, das ist ja dann auch meine Aufgabe als Bürgermeister, der ich momentan der Gemeinde Hillerse sein darf, zu erklären, jawohl, wir bauen hier einen Windpark, das bedeutet folgende Einnahmen und im Umkehrschluss kann ich sagen, mein Sportverein, mein Schützenverein, meine Feuerwehr, wer auch immer, die bekommen dadurch folgende Unterstützung oder wir können uns andere Dinge leisten, die wir uns vielleicht vorher nicht leisten konnten. Und wenn das gelingt, im Zusammenspiel zu sagen, jawohl, dadurch, dass ich vielleicht meine Sicht einschränke oder da irgendwie in der Landschaft was passiert, also das Windrad ist ja nicht irgendwie im Boden oder man sieht das halt, Punkt. In dem Moment, wo ich aber erklären kann, was ich davon habe, glaube ich, stellen wir eine große Akzeptanz her. Das Gleiche gilt für die Freiflächenphotovoltaikprojekte zum Beispiel bei mir auch. Wir haben im Landkreis Gifhorn nicht überall perfekten Boden, sondern auch relativ mageren Boden, sodass das für die Investoren und für die Landwirtinnen und Landwirte auch interessant ist. Übrigens auch, um ein zweites Standbein zu erschließen, um Landwirtschaft zu stabilisieren. Ich finde das auch wichtig. Der ländliche Raum ist von der Landwirtschaft geprägt und wir müssen uns schon genau überlegen, wie wir die Landwirtsfamilien da auch unterstützen können. Da ist sowas natürlich auch eine Chance. Das alles geht aber nur, wenn es für alle irgendwie positiv ist und nicht nur für einzelne wenige.
Bei diesem Akzeptanzcent, ich interpretiere das genauso wie du und ich empfinde das auch so, dass das wirklich eine Unterstützung und eine Hilfe für die Kommunen ist. Aber ich kenne auch Menschen, die mit mir zusammengekommen sind, die gesagt haben, das ist Schweigegeld. Also ihr oder der Park gibt dann quasi, oder die Anlagen geben ein bisschen Geld ab an die Kommune, damit wir als Bürgerinnen und Bürger halt ruhig sind, damit ihr da eure Energiewende vorantreiben könnt und damit ihr die Windparks hinbauen könnt. Das ist natürlich eine steile These auf der einen Seite. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, ja, dass das Land, ich habe das Gefühl, es ist auch so ein bisschen unruhig. Wie schätzt du das ein? Es ist ja nicht so ganz einfach, auch so Stichwort AfD wird es bei dir im Landkreis vermutlich auch geben. Wie gehst du mit diesen Widersprüchlichkeiten, auch mit dem gegen die Energiewende, vielleicht auch Leugnung vom Klimawandel und so weiter? Das geht ja dann alles in eine Richtung. Und dann eben auch dieser Zuwachs an AfD-Potenzial. Wie gehst du da persönlich mit um?
Also mich treibt es natürlich total um und ich finde es auch besorgniserregend, aber um jetzt mal auf die erneuerbaren Energien zu schauen, meine Erfahrung damit ist negativ vor 10, 12 Jahren und jetzt in der aktuellen Debatte sehr positiv. Es hilft nur maximale Transparenz. Ja, also in dem Moment, wo du als Gemeinderat versuchst, das irgendwie unter Verschluss zu halten, zu sagen, wir gucken erstmal, dass es keiner mitbekommt, keine Chance, dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Wir haben jetzt bei unseren Energieprojekten, also wir machen Freiflächen, Photovoltaik und Wind, die Erfahrung gemacht, dass in dem Moment, wo wir sagen, alle Karten auf den Tisch, die Projektierer, die Eigentümer, Kommune und die Bürgerinnen und Bürger setzen sich zusammen. Man kann auch kritische Fragen stellen, es wird alles beantwortet. In dem Moment hast du auch eine Chance dafür, auch ein Bewusstsein zu erzeugen, weil ich schon glaube, dass viele erkannt haben, dass wir nicht einfach auf dem Status quo bleiben können. Das gilt übrigens für viele Teile der Politik und der Gesellschaft. Wenn wir uns nicht weiterentwickeln, sind wir irgendwann weg. Stillstand bedeutet Rückschritt. So, ich will das nicht. Ich möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, die einzige Chance, mit einer Transparenz und einer Ehrlichkeit da um die Ecke zu kommen und zu sagen, jawohl, das müssen wir jetzt machen, das wollen wir machen, das haben wir vor und das kommt übrigens für euch raus. Und auch zu sagen, was bekommen denn diejenigen, die es betreiben? So funktioniert es nur. Und natürlich ist die Gesellschaft insgesamt angespannt. Es sind nicht auch nur rosige Zeiten. Ne? Wir haben auch irgendwie in der Wirtschaft ein paar Probleme, die wir hoffentlich weiter angehen können und da auch eine Verbesserung herbeiführen können. Wir haben bei uns in der Region Volkswagen, kann man überlesen, sind die Zahlen nicht mehr so wie vor 5, 6 Jahren, sondern der CEO Blume hat gerade gesagt, die Party ist vorbei und wird es so nicht mehr geben. Das glaube ich auch. Und darauf müssen wir uns einstellen. Aber ich werbe immer dafür zu sagen, lasst uns doch mal mit den Fakten argumentieren und uns das genau anschauen und darüber unterhalten, wie wir es besser machen können und nicht nur von morgens bis abends, und das finde ich dann hinreichend unerträglich, die Probleme zu benennen, irgendwelche Schuldigen zu benennen, aber nicht zu sagen, was kann denn eigentlich die Lösung für konkrete Probleme sein. Ja, natürlich, ich möchte auch kein Atomkraftwerk vor meiner Haustür haben, also muss ich ja sagen, wie möchte ich denn dann Energie erzeugen, wenn ich mir wünsche, dass mein Haus irgendwie beleuchtet, beheizt wird, ich irgendwie Energie, wir wollen Elektrofahrzeuge machen, das muss ja alles irgendwo herkommen, es fällt nicht vom Himmel. Ich habe den Anspruch, muss ja gar nicht mit allen einer Meinung sein, aber ich habe den Anspruch, dass wir zumindest darüber diskutieren, was der beste Weg ist. Diejenigen, die gar keinen Weg aufzeigen, sondern nur das Problem benennen, das sind in dem Fall die Populisten und dem müssen wir das Handwerk legen, indem ich erwarte von jedem mündigen Bürgerinnen und Bürger zu sagen, jawohl, ich möchte mal wissen, was die Lösung ist. Ja, also ich muss ja nicht für Windenergie sein, ist ja okay, akzeptiere ich, aber da muss man bitte erklären, wie es dann gemacht werden soll. So, und wenn ich sage, ich möchte alles mit Atomstrom machen, dann muss ich auch erklären, wo das Zeug hin soll am Ende, wenn es mal ausgedient hat. Wenn ich das nicht kann, habe ich ein Problem und dann muss ich vielleicht eine andere Lösung präsentieren.
Stichwort AfD und drüber reden und transparent machen. Ich bin da total bei dir. Du weißt, ich habe einen Podcast mit Boris Palmer gemacht, der sich der Diskussion mit einem AfDler gestellt hat. Das hat ja nun auch sehr hohe Wellen geschlagen. Ist das für dich eine mögliche Richtung mit dieser wachsenden AfD-Zahl auch umzugehen? Oder bist du eher so Team, nee, mit denen wird nicht geredet? Oder also wie schätzt du das ein? Weil als Landrat wirst du da ja auch nicht mehr so rauskommen können.
Also ich glaube, man kann das nicht so ganz pauschal sagen, sondern es kommt schon auf die Themen an und auch auf den Umfang und die Art und Weise. Ich scheue vor keiner einzelnen Diskussion mit denen, weil ich immer davon überzeugt bin, dass in dem Moment, wo es ein Problem gibt, ich eine gute Lösung präsentieren kann. Und ich zwinge die Kolleginnen und Kollegen, gerade vor kurzem eine Besuchergruppe gehabt mit einem Vertreter, wo ich dann auch gesagt habe, naja, ich kann jetzt ja nicht nur das Problem benennen, sondern ich muss auch mal eine Lösung präsentieren. Und ich motiviere immer alle Gesprächsteilnehmer dann auch, diese Lösung zu erbitten und zu erfragen, um den Kolleginnen und Kollegen, ich habe gesagt, den Populisten, auch das Handwerk zu legen.
Bei der Lösung sind sie dann meistens blank.
Weil sie bei der Lösung in der Regel blank sind und da keine Idee haben. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, den wir noch intensiver gehen müssen, da auch zu sagen, wir gehen in die Auseinandersetzung, wir setzen uns mit denen hin und diskutieren das mal brav auseinander. Ich erlebe nur manchmal, dass sie ja gar keine Lust haben, das zu diskutieren, sondern die haben einfach Bock auf ein schönes Sharepick für Facebook oder Instagram.
Und auch die Empörung und den Skandal.
Genau,
damit, ne?
Empörung, ein bisschen Hass und Hetze beigemischt und dann klappt das schon. Dann über die Lösung zu diskutieren und zu sagen, wie lösen wir denn konkret dieses Problem, das wird dann meistens vernachlässigt. Und deshalb, glaube ich, können wir da richtig Gas geben.
Wie lösen wir ein Problem? Da fällt mir noch ein für den kommunalen Bereich. Ich habe da selber mit zu tun, du vermutlich auch. Ich habe das Glück oder die Herausforderung, zwei kommunale Krankenhäuser in meinem Wahlkreis zu haben. Das macht es gerade nicht einfacher, weil du kannst dir vorstellen, die Zahlen sind jetzt auch nicht die allerbesten. Das ist, glaube ich, in vielen Landkreisen der Fall. Wie geht ihr mit Gesundheitsversorgung um? Weil ich glaube, das ist ja auch ein Riesenthema, was die Menschen, wie sagt man heute so schön, umtreibt. Also was sie wichtig finden, wo sie sagen, nee, ich möchte aber eine gute Gesundheitsversorgung haben. Ich möchte das auch gut erreichen können. Die soll aber auch qualitativ hochwertig sein. Ist das für dich auch im Wahlkampf jetzt ein Thema, Gesundheit?
Ja und nein. Nein, weil der Landkreis Gifhorn kein kommunales Krankenhaus mehr hat. Das haben wir vor vielen Jahren verkauft an einen Träger.
Und da kann ich dich ja beinahe beglückwünschen, ne?
Manche sagen so, manche sagen so. Deswegen muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, als du das kommunale Krankenhaus angesprochen hast. Ich höre sehr häufig, dass es bei den privaten Trägern nicht so gut läuft. Genauso wie bei den kommunalen. Und andere gibt es bei andere Gegenbeispiele. Am Ende eint, glaube ich, auch diese beiden Konstrukte eins, dass wir ein finanzielles Problem im Bereich der Gesundheitsversorgung und Abrechnung am Ende haben, weil die Kosten uns davonlaufen, Betriebskosten, Behandlungskosten. Und ich glaube, dass wir auf Landesebene, auch auf Bundesebene angefangen und auf Landesebene runtergebrochen, dann auch da ein paar gute Strukturen geschaffen haben, die natürlich erstmal jetzt in die Wirkung kommen müssen, dass man auch sich anguckt, Bettenzahlen und so weiter, was wird alles vorgehalten. Aber wir haben das auch als die Landesregierung hat es erkannt und der Landtag wird es dann, sofern ich mir das vorstellen kann, beschließen, dass wir aktuell einen hohen Millionenbetrag, 600 Millionen Euro, auch in die medizinische Versorgung geben, um einfach auch Infrastruktur vorzuhalten. Und da ist es natürlich eine schwierige Debatte. Ne? Wir kommen beide aus Flächenlandkreisen, wo sich ja zu Recht, finde ich, jeder Bürger, jede Bürgerin wünscht, dass das Krankenhaus möglichst dicht dran ist und wir irgendwie alles vor Ort haben und da auch eine große, ein großer Topf ist. Das steht ja konträr zu, wir bilden irgendwie Versorgungszentren und machen große Versorger, wo wir sagen, okay, da haben wir die Fachleute, da haben wir das Personal, da haben wir die technische Einrichtung.
Ja, vor allen Dingen auch die Qualität, die du heute haben willst, ne?
Genau, aber ich kenne es ja selber von mir auch, wenn du irgendwas hast, willst du das ja nicht irgendwo sonst wo machen lassen, sondern willst du das ja bei dir um die Ecke machen lassen und da einen guten Mittelweg zu finden. Also ich glaube, der Anspruch zu sagen, im Landkreis brauchen wir ein ordentliches Krankenhaus, wo die wichtigen Sachen versorgt sind, wo es auch vielleicht ein paar Spezialisten gibt für einige Teile. Aber in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel einen Herzinfarkt erlitten habe, dann, glaube ich, kriegen wir es nicht gebacken, in der Fläche, in jedem Krankenhaus die beste maximale Versorgung für einen Herzinfarkt vorzuhalten, sondern da müssen wir dann in den Maximalversorgern dafür sorgen, dass wir da dann aber die Struktur haben, damit es auch funktionieren kann. Und wenn man das, glaube ich, hinbekommt, dann kriegen wir auch irgendwann diese Kostenstruktur wieder ein bisschen.
Das eine ist ja, dass man das vielleicht möchte und ich kann auch alle Menschen verstehen, vor allem in den Flächenlandkreisen, aber ja, du musst natürlich auch das Personal haben, also Ärztinnen und Ärzte zum Beispiel. Es ist jetzt ja nicht so, wir haben im Landtag auch immer viel diskutiert über mehr Lehrerinnen und Lehrer, die man gerne haben möchte. Ist alles gar keine Frage, das wollen wir irgendwie alle, aber wir können uns diese Menschen ja auch nicht backen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch in der Gesundheitsversorgung das Problem, auch im Zusammenspiel mit den kassenärztlichen Vereinigungen, wo sind irgendwelche Arztsitze und so weiter. Das macht es ja gerade auch nicht einfacher zu sagen, wir können diesen ländlichen Raum gefühlt maximal ausstatten, weil die Menschen im ländlichen Raum gucken dann ja schon auch so ein bisschen Richtung Großzentren, ne? So Braunschweig und Wolfsburg bei dir. Bei mir ist es dann eher so Richtung Oldenburg, wo man sagt, oh, die haben aber alles vor Ort. Ja, da ist aber natürlich auch, also das ist halt städtisch geprägt, das ist natürlich was ganz anderes.
Ist übrigens einer der Punkte, die mich total antreiben zu sagen, warum muss eigentlich ein Landkreis strukturell attraktiv bleiben, weil ich es natürlich niemandem jungen Menschen verübeln kann, also nehmen wir Arzt, Ärztin oder Lehrerin, Lehrer, die sich dann entscheiden kann zwischen einer florierenden Großstadt und einer vielleicht auf dem Abstellgleis oder abbrechenden ländlichen Struktur. Ja, natürlich entscheidet man sich als junger Mensch dann eher dafür, in die Großstadt, wo es irgendwie rockt und wo ein bisschen was los ist, zu gehen. Deshalb glaube ich, müssen wir den ländlichen Raum stärken, damit junge Menschen sich auch bewusst entscheiden können, zu sagen, okay, hier gibt es eine Perspektive, hier geht auch was ab, hier ist was los, hier gibt es eine Zukunft und dann kann ich auch junge Menschen begeistern, zum Beispiel den Arztsitz zu übernehmen oder als Lehrkraft zu wirken, auch im ländlichen Raum. Das geht nur, wenn der ländliche Raum attraktiv ist und wir da auch bewusst rein investieren und sagen, jawohl, hier wollen wir die Struktur stärken.
Das war mal ein schönes Plädoyer fürs Dorfleben.
Ja,
das finde ich total wichtig. Ja, das ist auch richtig so. Du hast vorhin Digitales angesprochen. Und ich bin ja in meiner Fraktion auch Sprecherin für Digitalisierung. Ist mir also auch ein Anliegen, vor allen Dingen auch im Bereich künstliche Intelligenz dann. Nur stelle ich mir das jetzt so vor und ich kriege es ja auch mit in meiner eigenen persönlichen Vita vor Ort politisch. Verwaltung und Digitalisierung, naja, da sagen wir mal so, es ist noch Luft nach oben. Zumindest nehme ich das so wahr. Wenn Behörden dann noch Faxe benutzen oder so, dann hört es vielleicht auch auf. Wie ist denn das in Gifhorn? Gibt es da noch Faxgeräte? Wenn ja, schaffst du die als Landrat ab? Und wie kriegst du das eigentlich alles durchdigitalisiert?
Ist ja eine einfache Frage.
So dachte ich mir.
Bei den Faxgeräten weiß ich gar nicht, ob wir in der Kreisverwaltung noch Faxgeräte haben. Ich weiß aber, dass der Landkreis Gifhorn im Bereich der Digitalisierung einer der Landkreise ist, die sehr, sehr, sehr weit fortgeschritten sind, weil wir viele Prozesse schon digitalisiert haben und ein umfangreiches Angebot haben. Mich trappt dabei nur um, dass es ja nur, weil wir jetzt einen Prozess digitalisieren, der Prozess, der vielleicht vorher schon nicht so optimal war oder auch ein bisschen geruckelt hat, nur weil ich den dann auf dem iPad machen kann, es wird ja noch kein guter Prozess. Also ich finde es ein bisschen einfacher zu sagen, wir machen alles digital, sind wir fertig, sondern ich möchte ja auch, dass die Prozesse, die ich in so einer Verwaltung machen muss, nehmen wir mal das Bauamt, wo ich einen Bauantrag stellen muss, da muss es eben Strukturen geben, dass so ein digitaler Bauantrag auch gut funktioniert und einfach ist und ich nicht nur einfach ein schlechtes, ich will nicht sagen, dass das im Landkreis Gifhorn schlecht ist, nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, aber einen schlechten analogen Prozess zu digitalisieren und sich dann dafür abzufeiern, dass er jetzt digital ist, falscher Weg.
Nee, das funktioniert ja nicht. Ich muss die Struktur anpassen.
Genau, wir müssen die Struktur anpassen. Und da sind wir in Gifhorn schon, glaube ich, sehr, sehr gut unterwegs, weil wir da viele engagierte Kolleginnen und Kollegen haben, die da auch echt Lust drauf haben. Und auch das ist etwas, wo wir, glaube ich, als Verwaltung und als Politik den Anspruch haben müssen, zu zeigen, dass wir das auch hinbekommen, weil die Menschen natürlich von einer Verwaltung, von dem Staat erwarten, dass es funktioniert. Und das müssen wir auch beweisen. Ja? Also wenn wir als Politik und als Verwaltung zeigen können, dass wir auch in der Lage sind, Dinge umzusetzen und hinzubekommen, das ist das Beste, was uns passieren kann, weil dann diese Strukturen nicht von irgendwem in Frage gestellt werden. Und das ist das, was mich antreibt, eigentlich jeden Tag zu sagen, jawohl, ich möchte dafür arbeiten, zu sagen, wir kriegen das gebacken, wir kriegen das hin, wir sind gut aufgestellt, wir sind für die Bürgerinnen und Bürger da und es macht Freude, mit diesem Staat, der Verwaltung, der Politik, wie auch immer, zusammenzuarbeiten. Dass wir nicht immer alle glücklich machen können und es auch mal irgendwelche Sachen gibt, die nicht gut laufen, vollkommen klar. Aber im Großen und Ganzen müssen wir da einen positiven Blick drauf haben.
Ich finde ja, wo wir jetzt so schön miteinander geschnackt haben, dass ich auch mit einem pragmatischen Grünen das Gespräch hier hätte führen können. Jetzt erzähl mir doch mal, was an deinem Wahlkampf und auch von deinen Themen so SPD pur ist. Das würde mich an der Stelle jetzt nochmal interessieren.
Also ich glaube einfach, dass ich jemand bin und das ist dann vielleicht SPD pur. Ich will das den anderen Parteien nicht absprechen, aber das ist etwas, was uns in Gifhorn zumindest ein, dass ich große Lust habe, diesen Landkreis voranzuentwickeln. Und ich möchte nicht, dass wir stehen bleiben und uns darüber freuen, wie gut gerade alles ist, sondern wir müssen in dem Moment, wo wir froh sind, dass es gerade gut läuft, schon an den Schritt 3, 4 und 5 denken. Das ist ganz wichtig und ich glaube, dass mich das auch elementar von den anderen Mitbewerbern und Mitbewerbern unterscheidet, dass ich jemand bin, der auch den Blick nach vorne richtet, der Lust hat, die Zukunft zu gestalten. Jetzt bin ich auch noch nicht so uralt. Mit 34 mache ich auch noch ein paar Jahre Politik, hoffe ich jedenfalls, sodass ich auch Lust habe, mit allen Menschen im Landkreis Gifhorn diesen Landkreis zu gestalten, in die Zukunft zu führen, eine Resilienz zur Automobilindustrie aufzubauen, zu sagen, was bieten wir eigentlich jungen Leuten, eine Perspektive zu sagen, okay, ich kann zum Studieren mal in die Großstädte gehen, aber ich habe Lust danach in den Landkreis Gifhorn zurückzukommen.
Also ist die soziale Komponente deine SPD-Komponente?
Ja, das ist schon so, dass das etwas ist, was mich, glaube ich, als Alleinstellungsmerkmal darstellt und wo es auch darum geht, das dann auch zu zeigen und alle, die mit mir darüber reden und auch mich fragen, was habe ich denn vor, die merken das sehr schnell, dass ich da echt Bock habe.
Wie viele Mitbewerberinnen und Mitbewerber hast du?
2 aktuell.
Okay, und bist du der Jüngste?
Ja, ich bin der Jüngste.
Und meinst du, das bedeutet frischer Wind in der Verwaltung oder bedeutet das für andere auch fehlende Erfahrung?
Also ich mache jetzt ja seit 8 Jahren Berufspolitik. Ich glaube, dass es mir nicht an Erfahrung mangelt. Ich bin durchaus in der Lage, auch Verhandlungen zu führen. Wir haben einen Haushalt von 48 Milliarden Euro hier im Landtag. Eine politische ergänzende Liste, wo wir Projekte etablieren, die 100 Millionen Euro umfasst. Also ich will damit sagen, mir ist nicht bange darum, auch Dinge zu entscheiden, zu verhandeln, auch mit Akteuren, den Oberbürgermeistern aus den umliegenden Städten, auch den Herrn Ministerpräsidenten mal um etwas zu bitten oder ihm mal zu sagen, was ich nicht gut finde. Das sind alles Dinge, die ich jetzt nicht noch lernen muss, sondern die ich schon längst mache. Also ich glaube, es gibt keine mangelnde Erfahrung, eher im Gegenteil. Frischen Wind hört sich ja so ein bisschen an wie eine Drohung. Da kommt jetzt jemand, der da frischen Wind reinbringt. Ich glaube einfach, dass ich in meiner Arbeitsstruktur, da spielt vielleicht auch mein beruflicher Background als Maschinenbauer eine Rolle, zu sagen, ich möchte auch Dinge entscheiden, ich habe Lust, was zu machen. Mein Tag muss nicht nur 8 Stunden haben, sondern ich kann auch richtig hart arbeiten. Ich will auch hart arbeiten, das habe ich schon an vielen Stellen gezeigt. Sonst wäre ich nicht nach einer Legislaturperiode haushaltspolitischer Sprecher geworden. Das muss man schon so sagen. Das habe ich mir erarbeitet. Und ich glaube, dass ich diese Eigenschaften auch einbringen kann, um dann mit meiner Erfahrung, die ich in jungen Jahren schon gesammelt habe, plus einer gewissen Dynamik auch einen guten Job als Landwirt zu machen.
Das hört sich spannend an. Ich wünsche dir dabei wirklich noch viel Erfolg. Das ist jetzt ja beides parallel, was läuft, ne? Landtagsabgeordneter und der
Langweilig
Wahlkampf.
Langweilig wird's nicht.
Genau. Ich habe noch eine kurze Schnellfragerunde zum Abschluss.
Das liebe ich, ja.
Ja, pass auf, die ist aber ganz witzig. Ich mache auch mit. Also okay. Dann bist du nicht so alleine.
Du hast die Fragen aufgeschrieben und machst auch mit.
Ja, ist das nicht gut?
Ja, ist super.
Das ist das Privileg.
Die Idee hätte von mir kommen.
Ja, das ist das Privileg der Podcasterin an der Stelle.
Okay.
Aktenordner oder iPad?
iPad.
Bei mir auch iPad, ganz klar. Dienstwagen oder Fahrrad?
Kommt auf die Entfernung drauf an.
Also ich in Jefa gerne Fahrrad. Da ist alles sehr nah beieinander.
Ja, Jefa mit Sicherheit auch Fahrrad. Ansonsten muss ich, glaube ich, das Auto nehmen.
Fährst du auch Zug?
Auch, fahre ich auch Zug, ja.
Wenn er kommt, ne?
Ja, bei uns klappt das ganz gut in der Region.
Sehr gut, dann hacke ich da jetzt nicht weiter drauf rum.
Danke.
Feierabendbier oder doch eher Schreibtisch?
Oh, Feierabendbier ist auch irgendwann mal gut.
Ja, na, ich komme aus Jefa, was soll ich da sagen? Feierabendbier. Und letzte Frage, wobei wir die eigentlich schon beide im Podcast beantwortet haben, Stadt oder Land?
Ja, Land.
Land, ne? Also ich finde es auch, es ist okay, wenn man in Hannover ist, aber es ist immer wieder schön, nach Hause zu kommen und dieses Weite auch zu sehen, ne? So ein bisschen Land und Leute und Wiese und Kühe.
Ja,
und
ja,
ich weiß, habt ihr auch Kühe bei euch?
Es gibt auch durchaus Kühe bei uns. Nicht mehr als Menschen, aber es gibt auch Kühe.
Sehr gut. Herzlichen Dank, lieber Philipp, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß,
Klaro.
Du bist gerade viel beschäftigt. Ich wünsche dir viel Erfolg. Meinen Hörerinnen und Hörern sage ich jetzt ja immer den gleichen plattdeutschen Spruch. So endet mein Podcast ja immer.
Okay.
Normalerweise war das immer wechselnd. Ich mache jetzt im Übrigen einen Plattdeutschkurs. Ich habe mich angemeldet bei der Volkshochschule. Also Stichwort lebenslanges Lernen gilt auch für Politikerinnen und Politiker.
Okay.
Ich wollte schon immer mal sprechen können. Verstehen geht ganz gut. In dem Fall also kick mal wer da in. Also ne, schaut, hört mal wieder rein. Und natürlich dürfen unsere Hörerinnen und Hörer diesen Podcast liken. Sie dürfen sich auch nochmal an dich wenden. Du bist ja bei Instagram sehr aktiv.
Jederzeit.
Und gerne weitersagen, den Podcast verteilen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke und viel Erfolg weiterhin.
Vielen Dank.
Tschüss, Philipp.
Ciao.